Ich hoffe, dass die Hälfte der Anwesenden, die noch nicht verheiratet sind, manche etwas auch lernen können. Ich möchte auch vorausschicken, wenn ich hier heute Abend schöne Gedanken von mir gebe, dass sie erstmal mich selbst treffen. Wenn meine Frau hier wäre, würde sie anschließend sagen, lass deinen Reden Taten folgen. Bitte denk nicht, als wäre ich nun der vorbildliche Ehemann, aber vielleicht ist man das gemeint, wenn man hinter dem biblischen Muster etwas ähnlicher zu werden. Ich wollte das gerne deutlich machen an zwei Texten, einmal aus dem Alten Testament, aus 1. Mose 24. Ja. 1. Mose 24, Vers 62, da lesen wir von Isaak. Isaak aber war von einem Gang nach dem Brunnen Lachai-Roi gekommen. Er wohnte nämlich im Land des Südens. Und Isaak ging aus, um auf dem Feld zu sinnen, beim Anbruch des Abends. Dann begegnen die beiden sich, Rebekka kommt, und dann lesen wir am Ende von Vers 67. Und er nahm Rebekka, und sie wurde seine Frau, und er hatte sie lieb. Kapitel 25, Vers 11. Es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn, und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai-Roi. Vers 20. Und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter Bethuels des Arameas aus Padan Aram, die Schwester Labans des Arameas. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und Jehova ließ sich von ihm erbitten. Und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihr und sie sprach, wenn es so steht, warum bin ich dies? Und sie ging hin, Jehova zu befragen, und Jehova sprach zu ihr. Dann werden die beiden Söhne geboren, dann noch ab Vers 27, und die Knaben wuchsen heran. Und Esau wurde ein jachtkundiger Mann, ein Mann des Feldes, Jakob aber war ein sanfter Mann, der den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht, und Esau kam vom Feld und war matt. Da sprach Esau zu Jakob, lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt, darum gab man ihm den Namen Edom. Und Jakob sprach, verkauf mir heute ein Erstgeburtsrecht. Und Esau sprach, siehe, ich gehe hin zu sterben, wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, schwöre mir heute. Und er schwur ihm. Und er verkaufte sein Erstgeburtsrecht dem Jakob. Und Jakob gab Esau Brot und ein Gericht Linsen. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Dann noch aus dem Neuen Testament eine Stelle aus 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 7. 1. Petrus 3, Vers 7. Ihr Männer gleicherweise wohnet bei ihnen, also bei den Frauen, nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, den Weiblichen ihnen Ehre geben, als sie auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Wenn wir heute Abend ein wenig nachdenken über dieses Thema Jüngerschaft in Ehe und Familie, dann berühren wir da ein Thema, was sehr, sehr heikel ist, sehr ernst ist, wirklich auch viel Not ist. Wir kennen alle viele junge Christen, die sehr vielversprechend waren, einen guten Anfang gemacht haben, aber dann oft in der Verlobungszeit oder nach der Heirat irgendwie für den Herrn unbrauchbar wurden. Auf der anderen Seite kennen wir auch viele Ehepaare, wo wir irgendwie doch gesehen haben, dass sie in ihren jungen Jahren dem Herrn folgt und beide treu waren und vielleicht auch beide innerhalb der Ehe dem Herrn dienen und doch nicht mehr so das Verhältnis zueinander haben, wie es sein sollte. Und beide schon in der Nachfolge Jesus stehen, den Herrn dienen, aber einfach die Liebe erkaltet und dieses Verhältnis nicht mehr da ist, wie es sein sollte. Ich denke, diese zwei Gefahren und diese beiden Beobachtungen machen wir immer wieder. Ich zitiere aus dem Buch von William McDonald, war jünger sagt, schreibt, wie tragisch ist, dass eine übereilte oder falsche Eheschließung schon oft eine Falle des Teufels gewesen ist, um einen jungen Gläubigen vom Weg der größtmöglichen Gebräuchlichkeit für ihn abzubringen. Manch ein vielversprechender Pionier hat den Weg des ungeteilten Dienstes für Christus am Traualtar verwirrt. Da zitiert er, die Ehe ist ein erbitterter Feind der Erfüllung des Willens Gottes, das alle von ihm hören sollten. Die Ehe ist von Gott gegeben. Wird sie aber zum Hindernis für Gottes Willen, wird sie missbraucht. Wir können viele nennen, Männer und Frauen, die einen klaren Ruf für das Missionsfeld hatten und niemals dort eintrafen, weil Gefährten sie zurückhielten. Nicht einmal der von Gott geschenkte Segen eines Lebensgefährten, das Gottes Absicht und das Leben eines Menschen hindern. Es sterben heute Seelen ohne Christus, weil geliebte Menschen den Vorrang vor Gottes Willen erhielten. Das ist die erste große Gefahr. Und deswegen so nötig, dass wir über dieses Thema sprechen. Und deswegen auch so wichtig, dass die Jungen unter uns, die noch vor einer solchen Entscheidung stehen, für der Wahl einer Ehepartnerin, eines Ehepartners oder auch für der Hochzeit, dass wir uns neu besinnen, wie wir uns dazu verhalten haben, wie Gott sich das vorstellt. Das Leben Isaaks bietet sehr viel Stoff zum Bibelstudium. Wir alle wissen, dass man sein Leben unter verschiedenen Gesichtspunkten studieren kann. Einmal ist Isaak natürlich ein Bild von einem Jesus, von dem Sohn, von demjenigen, den der Vater liebte, der verheißen war, der den Willen des Vaters tat, der geopfert wurde, der im Bild aus den Toten auferstand und dem dann die Braut, die Gemeinde, gegeben wurde. Ein wunderbares, eines der schönsten Bilder aus dem Herrn Jesus. Zweitens ist Isaak auch ein Bild von der Sohnschaft. Wir wissen aus dem Neuen Testament, dass wir Söhne Gottes genannt werden. Und damit ist Verantwortung verbunden. Aber zunächst einmal, die Sohnschaft beinhaltet, dass uns etwas geschenkt wurde. Dass wir Erben sind, nicht Erben Jesu Christi. Und genau davon ist auch Isaak ein wunderschönes Bild. Wir lesen im Kapitel 25, Vers 5, und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Insofern ist er ein sehr schönes Bild von der Sohnschaft. Wir sind Erben geworden, Miterben Jesu Christi. Wir haben nichts dazu getan und es ist alles geschenkt worden. Drittens kann man sein Leben auch ganz praktisch untersuchen. Und zwar ist dieser Akt ein sehr treffendes Bild von der zweiten Generation. Abraham, ein Mann des Glaubens, ein Kämpfer Gottes, ein sehr profilierter Mann, ein Mann mit sehr starken Charakter, der sich mit den Feinden herumschlug, der nichts preisgab, der auch in Sünde fiel, ein großes Vorbild für uns alle. Isaak dagegen, ein typisches Bild der zweiten Generation, schwächlich, keine großen Glaubenstaten, er hat sich nicht viel rumgeprügelt, ab und zu hat er mal so einen Brunnen versucht zu verteidigen, aber dann ist er weitergezogen, er Brunnen gegraben. Aber ein sanfter Mann irgendwie, und selbst in seinen Fehlern, die er machte, nicht mal original, er wiederholte die Fehler seines Vaters. Isaak, ein treffendes Bild von der zweiten Generation. Aber ich dachte, Isaak heute Abend mal so als ganz praktisches Vorbild für uns hier im Raum vorzustellen, einmal als junger Mann, aber dann auch als verheirateter Mann. Und ich glaube, dass wir sehr viel lernen können. Das Erste, was wir lernen von ihm, dass er einen äußerst guten Anfang macht. Wir haben von ihm gelesen, dass er im Alter von 40 Jahren sich aufhielt an den Brunnen der Lachai Roi. Die Bibelleser unter euch kennen diesen Brunnen aus dem Leben Hagars. Es war der Brunnen, wo Gott sich schauen ließ. Und das ist die Bedeutung dieses hebräischen Wortes. Brunnen, wo Gott sich schauen ließ. Boden des Anrufenden, glaube ich, Boden des Lebendigen, der sich schauen lässt. Und dort hielt sich Isaac auf. Wir lesen das zweimal, einmal in Vers 63 und in Kapitel 25, Vers 11. Und ich denke, hier ist Isaac ein Bild von einem jungen Mann, der zur Ruhe gekommen ist, auch an dem Brunnen, wo sich Gott schauen lässt. Und ich denke, die Anwendung ist sehr einfach. Wir haben auch einen Brunnen, worin wir Gott schauen können und kennenlernen können, das ist Gottes Wort, wovon die Brunnen im Alten Testament meist ein Bild sind. Ist das nicht großartig, einen Mann zu sehen, der sich dort aufhält, der seine Interesse nicht auf andere Dinge richtet, besonders auch in einem Alter, wo er eine Braut sucht, sondern sich an diesem Brunnen aufhält. Das zweite ist, was wir lesen, er kam oder ging aus, um auf dem Feld zu sinnen beim Anbruch des Abends. Luther übersetzt, in manchen Übersetzungen lesen wir, er ging um zu beten beim Anbruch des Abends. Zwei Dinge kennzeichnen sein Leben in jungen Jahren, würden wir übertragen, Bibelstudium, Brunnen und Gebet. Wie schön wäre das, wenn das Zeugnis jedem von uns hier auch ausgestellt werden könnte. Als junge Christen, die am Brunnen der Lacheroi ruhen und die sinnen, die beten beim Anbruch des Abends.
Und ganz besonders, weil wir wissen,
dass der Isaac wusste, dass Eliezer unterwegs war, um ihm die Braut zu suchen. Also ein Mann, der nicht durch die Lande zieht, die Versammlung besucht, um sich da die Schwestern irgendwie auszugucken, sondern der dieses Problem wirklich im Gebet Gott übergeben hat und darauf wartet, was Gott ihm zuzieht. Ihr kennt sich ja alle. Wir kennen sich ja alle die Passage aus dem wunderschönen Buch von Elizabeth Elliot und Schatten von Mächtigen, wo Jim Elliot in sein Tagebuch schreibt, und das passt eigentlich genau auf Isaac. Niemand weist die jungen Leute an, dass sie dem Beispiel Adam folgen sollten. Adam wartete, bis Gott sah, was ihm fehlte. Darauf ließ er Adam ins Schlaf sinken, bereitete sich über eine Gefährtin und führte sie zu. Wir brauchten mehr von diesem Schlafen in Gottes Willen, denn dann könnten wir entgegennehmen, was er uns zuführt, und zwar zu der von ihm gesetzten Zeit, wenn überhaupt. Stattdessen suchen wir krampfhaft nach einem Partner wie gierige Bluthunde und ziehen jedem, den wir sehen, in Erwägung, bis unser ganzes Denken so angefüllt ist mit der sexuellen Frage, dass wir von nichts anderem mehr reden können, wenn wir unter uns sind. Natürlich kann ein junger Mann die Frau nicht ignorieren, aber er kann sie so betrachten, wie es sich gehört, aus Schwestern und nicht aus Boxkampfpartner, die man also ganz genau visiert, um jede Einzelheit zu kennen. Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Lektion für alle unter uns, die von dieser Frage auch irgendwie bewegt werden. Das heißt natürlich nicht, dass wir uns nicht Gedanken machen sollen, aber dass wir das doch aus dem Herrn bringen, und ihm wirklich auch lernen, dazu vertrauen. Mit den magischen Schmerzen und magischen Lüre kann man sich sparen, wenn man in dieser Sache wirklich gelassen ist und auf Gott vertraut. Ich denke, als ich 19, 20 Jahre alt war, wäre ich mir den Kopf zerbrochen. Wer könnte wohl mal meine Frau sein? Wie viele Briefe habe ich geschrieben? Wie viele Enttäuschungen erlebt? Und wie viele Magenschmerzen habe ich buchstäblich gehabt? Und dann mit 22 Jahren, dann sage ich plötzlich, Ursula, wir haben uns vorher kaum gesehen, gekannt, nur ein paar Briefe gewechselt und war klipp und klar, das würde meine Frau. Ich habe mich hinterher schwarz geärgert, weil ich mir jahrelang den Kopf zerbrochen habe, wer das so sagen könnte. Und vielleicht ist das ein Trost für den einen oder anderen von euch hier, dem es ähnlich so geht. Sicherlich sollten wir nicht gedankenlos sein. Und sicher ist auch verkehrt, wenn man wirklich den Eindruck hat, dass da ein Mädchen von dort zubereitet ist und wenn man jetzt monatelang grübelt und jahrelang, darf ich ihn nun fragen oder nicht, da sollte man auch herzhaft drauf zugehen, meine ich. Nein, sagen kann ich immer noch. Und manche machen sich das unnötig schwer. Hier also ein junger Mann, der in dieser Situation sehr, sehr vorbildlich ist. Und dann lesen wir etwas Wunderschönes von ihm, als er sich zur Frau nimmt und er hatte sie lieb. Die meisten von euch wissen, wo das Wort Liebe zum ersten Mal vorkommt, wo ist das denn? Außer Fred, der darf nicht antworten. 1. Mose 22, das war der Alois, oder? 1. Mose 22, da lesen wir zum ersten Mal von Liebe. Und da wird die Liebe ausgedrückt von dem Vater zum Sohn. Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und nimm ihn und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir zeigen werde. Und da wird dem Abraham eigentlich schon etwas gezeigt, was wirklich Liebe ist. Und wir kennen alle die Regel, wenn wir einen Begriff definieren, erklären möchten, ist das oft eine Hilfe, wenn wir ihn zum ersten Mal in der Bibel entdecken. Und hier wird uns eigentlich gezeigt, was wirklich Liebe ist. Liebe, göttliche Liebe, hat nichts mit Nehmen zu tun, sondern Gib. Und das zweite Mal, wo Liebe vorkommt, ist hier. Und das ist die Liebe von einem Mann zu seiner Frau. Und gleich werden wir noch das dritte Mal dieses Wort Liebe lesen. Er hatte sie lieb. Und ich denke, das ist etwas Wunderschönes, wenn wir das über eine Ehe schreiben können. Er hatte sie lieb. Ich weiß nicht, ob es den verheirateten Brüdern ähnlich so geht wie mir, dass ihr auch ab und zu schon mal gefragt werdet von eurer Frau, sag mal, hast du mich eigentlich noch lieb? Was antworten wir da drauf? Also für mich ist das immer eine peinliche Frage oft gewesen. Und ich war oft auch ärgerlich, wenn meine Frau mich dann schon mal so zur Seite nahm und sagte, hast du mich eigentlich lieb? Ich weiß doch, wie ich früher und erfahren dann geantwortet habe und gesagt habe, hör mal, Ursula, das ist so eine dumme Frage. Hast du mich lieb? Du siehst doch, Mittwoch holen wir den Mülleimer raus, da bin ich mal dabei. Einkaufen brauchst du auch kaum und so weiter. Die Taten sprechen doch hier für sich, oder nicht? Ja, und dann sagt sie meist, ich will nicht deine Taten, ich will auch deine Almosen, sondern ich möchte dich haben. Können wir ehrlich antworten, wenn wir die Frage gestellt bekommen, hast du mich lieb? Das, was hier von dem Isaak gesagt wurde, er hatte sie lieb. Und interessant ist ja auch, dass wir Ehemänner, ich glaube, dreimal im Neuen Testament aufgefordert werden, unsere Frauen zu lieben, und die Frauen, ich glaube, nur einmal aufgefordert werden, ihre Männer zu lieben, weil sie vielleicht in Gefahr stehen, ihre Kinder mehr als die Männer zu lieben. Aber die dreifache Aufforderung gilt dem Mann. Warum? Ich glaube, weil wir alle in Gefahr stehen, unsere Frauen nicht so zu lieben, wie Gott es von uns erwartet, dass wir uns auch vielleicht von Gefühlen, von Stimmungen abhängig machen, während die Frau vielleicht auch von ihrem Naturell angelegt ist und viel natürlicher ist, ihren Mann zu lieben. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufforderung, die Gott den Männern gibt. Es wird uns befohlen, die Frauen zu lieben, und das ist auch eine Entscheidung, die Gott von uns erwartet. Ein Befehl. Auf jeden Fall, wir lesen hier von Isaak, er hatte sie lieb. Was lieben wir? Wen lieben wir? Als Ehemänner. Wenn man Samstag schon mal durch die Straßen geht, auch da, wo Christen stehen und wohnen, dann sieht man manchmal, wie manche Brüder mit sehr viel Hingabe am Samstagmorgen ihr Auto streicheln. Und ich denke oft, wenn die sich halb so viel Mühe geben, ihre Frau auch mal zu streichen, wie sähe es da wohl in der Ehe aus? Was lieben wir wirklich? Lieben wir ein Hobby? Wie viele Ehemänner kennen wir, die die Liebe zu ihrer Frau verloren haben oder aufgegeben haben, zugunsten irgendeiner Leidenschaft, eines Spiels, eines Hobbys? Oder könnte es sogar sein, dass wir eine andere Frau lieben? Und wenn uns das nicht auf Tritt und Tritt auch in den Gemeinden begegnen würde, sollte man glauben, man brauchte nicht darüber zu sprechen. Aber ich bin überzeugt, dass auch unter uns der eine oder andere da ist, der damit Probleme und Schwierigkeiten hat, was vielleicht sogar eine andere Schwester in seinem Gehirn und in seinem Herz rumspukt, wenn er nicht bereit ist, das dem Herrn auszuliefern, das zu bekennen aus Sünde und diese Gedanken aus seinem Leben zu verbannen. Diese traurigen Geschichten habe ich auch hier gehört in den letzten Tagen, von Ehen, die zerbrochen wurden, dadurch, dass sogar Brüder den Verantwortungsträgern auf diesem Gebiet nicht aufgepasst hatten, nicht ihren Diensten Befehle befolgt haben, ihre Frau zu lieben, sondern die ihre Augen haben gehen lassen, ihr Herz geöffnet haben, einer anderen Frau dann in große Katastrophe gekommen sind. Also eine wunderbare Sache, wenn das über eine Ehe stehen darf, er hatte geliebt. Weiter finden wir, dass wir in Kapitel 25, Vers 11 lesen, dass Isaak beim Brunnen Lachai Roi wohnt. Obwohl er verheiratet ist, seine Frau lieb hat, wenn ich das übertragen darf, ging das nicht auf Kosten der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und das ist eigentlich das Schönste, was ich geben kann. Wenn da ein Ehepaar ist, die sich von Herzen lieb haben, aber wo man feststellen kann, dass die Liebe zum Wort Gottes und die Liebe zum Herrn in keiner Weise darunter leidet. Und davon ist uns Isaac und Rebekka in jungen Jahren hier ein wunderbares Vorbild der Liebe zueinander und auch der Liebe zum Herrn. Das nächste, was wir hier lesen, ist eigentlich recht erschütternd, Vers 20. Isaac war 40 Jahre alt, als er heiratete, und Isaac bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Das lesen wir so schnell und vergessen vielleicht dabei, dass es 20 Jahre lang gedauert hat, also mindestens 19 Jahre, bis endlich die Rebekka fruchtbar wurde und ein Kind oder zwei Söhne gebären konnte. 19 Jahre lang Unfruchtbarkeit in dieser Ehe. Und Isaac bat Jehova für seine Frau. Es ist interessant, dass in der Bibel manche Frauen haben, die unfruchtbar sind. Und ich denke, das Thema Unfruchtbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema, auch unter uns hier. Ich habe manche Gespräche führen dürfen mit jungen Geschwistern hier, die genau darunter leiden, dass ihr Leben unfruchtbar ist für den Herrn, die sind stehen geblieben, bringen keine Frucht, haben wenig Freude am Herrn und am Gebet und leiden darunter. Und ich bin sehr dankbar, dass wir da offen darüber sprechen dürfen. Wie schön wäre das auch, wenn wir da offen und auch gemeinsam, vielleicht in kleinen Gruppen oder wie auch immer, auch mal konkret zu beten könnten. Unfruchtbarkeit im geistlichen Leben ist eine Katastrophe. Wir lesen hier, dass Isaac ein großes Interesse daran hat, dass Rebekka fruchtbar war. Vielleicht darf ich das auch einmal so anwenden. Wir Ehemänner haben wir ein Interesse daran und auch ein Auge dafür, dass unsere Frauen geistlich fruchtbar sind für den Herrn. Ist uns das auch eine Not? Oder geht es nur um unsere persönliche Frömmigkeit in unserer Ehe? Dass wir klarkommen, wird die Frau irgendwie so mitgezogen? Vergessen wir, dass auch die Frau ein geistliches Leben führen sollte, ein fruchtbares geistliches Leben für den Herrn. Und die beiden sehen das, die Tatsache, und gemeinsam beten sie in dieser Sache zum Herrn 19 Jahre lang. Wie kann man das begreifen? 19 Jahre lang gemeinsames Gebet um Fruchtbarkeit. Isaac wusste um die Verheißung, dass er Nachkommen haben würde, und trotzdem betet er. Und diesen Grundsatz finden wir auch in der Bibel. Dass Gott Verheißungen nicht überflüssig machen, dass wir ernsthaft und anhaltend beten. Und Gott hört dieses Gebet. Wir lesen auch im Leben David von Unfruchtbarkeit. Hier haben wir die persönliche Unfruchtbarkeit einer Frau oder einer Ehe. Im 2. Buch Samuel, ich glaube Kapitel 6, da lesen wir von einer Unfruchtbarkeit oder einer Hungersnot im Volk Gottes. Auch das kann ein Riesenproblem sein. Gott hält die Ernte zurück, und zwar 3 Jahre lang. Jahr für Jahr, lesen wir 2. Samuel 6. Und erst nach 3 Jahren beginnt David, Gott zu befragen, warum ist das also? Und dann gibt Gott ihm eine ganz genaue Antwort, und er sagt, wegen des Bluthauses Saul, weil sie Gideon nicht getötet haben. Und dann lesen wir, wie dann David die Sache regelt. 5 Söhne Sauls mussten dann getötet werden von den Gideonitern. Und dann lesen wir, als das geschehen war, begann wieder die Gerstenernte. Gott schenkte wieder Fruchtbarkeit im Volk Gottes. Was machen wir, wenn in unserem persönlichen Leben Unfruchtbarkeit ist und wenn wir auch in der Gemeinde sehen, im Volk Gottes, dass kein Brot da ist, dass wir nicht satt werden, dass Gott seinen Segen zurückhält? Denke der Herr, dass wir da nicht 3 Jahre lang warten, sondern dass wir von vornherein Gott befragen, warum ist das so? Und in den meisten Fällen, wenn unser Leben unfruchtbar ist oder unsere Gemeinden unter Hungersnot leiden, liegen konkrete Gründe vor, die im Leben da sind. Eine Sache war nicht geordnet worden. Und vielleicht ist das in deinem Leben auch so, dass du nicht fruchtbar sein kannst für den Herrn, weil irgendeine ungerichtete Sünde in deinem Leben ist, vielleicht unbewusst, vielleicht muss Gott dir das zeigen, wie dem David, sie muss bereinigt werden. Aber es kann auch sein, dass unser Leben eine Zeit lang unfruchtbar zu sein scheint, ohne dass eine konkrete Sünde vorhanden ist. Und da gilt es, wie Isaac und Rebekka anhaltend zu beten, bis Gott die Erhörung schenkt. Und ich weiß, dass unter uns einige sind, die haben ihr Leben durchforscht und haben gesucht nach irgendwelchen Fehlern und können aufrichtig dem Herrn sagen, ich habe alles gerichtet, alles bekannt und dennoch scheint mein Leben unfruchtbar zu sein. Vielleicht kannst du dich erfreuen an dieser Geschichte hier. 19 Jahre lang gebetet, und dann lesen wir dieses wunderschöne Wort, und Jehova ließ sich von ihm erbitten. Ist das nicht großartig? 7 Mal finden wir es im Alten Testament, und Jehova ließ sich erbitten. Das ist eine wunderbare Verheißung. Auch in 2. Samuel 6, wenn ich mich nicht irre, da lesen wir, und Jehova ließ sich erbitten. Wenn es um Unfruchtbarkeit geht, im persönlichen Leben und auch im Volk Gottes, Jehova lässt sich erbitten. Bete weiter dafür, bete anhaltend, bis der Jesus Fruchtbarkeit schenkt. Schön ist auch, dass wir hier lesen, Isaak bat Jehova für seine Frau. Andere Übersetzungen übersetzen, er bat Jehova in Gegenwart seiner Frau. Scheinbar haben die beiden zusammen gebetet. Ich glaube, viele Eheleute unter uns, die wissen, dass das auch ein Problem ist. Am Anfang der Ehe ist das nicht so schwierig, wenn ich an mich denke, mit der Frau jeden Tag zusammen zu beten. Aber mit der Zeit wird das ein bisschen knapp, es wird kürzer, die Abstände werden länger, Entschuldigung, und schließlich betet man nur noch einmal in der Woche, im Monat, und manche haben ganz aufgehört, gemeinsam zu beten. Ich glaube, das ist auch eine Not in vielen Ehen, dass die Eheleute nicht mehr zusammen die Anliegen des Herzens der Familie vor dem Herrn bringen. Und wie oft geschieht es dann, dass Gott Not schickt in die Familie, in die Ehe hinein, dass die beiden wieder gezwungen werden, auf die Knie zu gehen. Ich habe das selbst in meinem Leben auch erfahren müssen. Und wie wichtig ist das, dass wir uns auch ermuntern, gegenseitig Mut machen, doch wieder zusammen zu beten. Hier also bis dahin ein wunderschönes Vorbild für uns alle von Gebet, von Liebe zum Herrn, Liebe zur Frau und dann schenkt Gott die Fruchtbarkeit. Aber dann ist etwas Eigenartiges und hier fängt eigentlich dieser Knick an oder dieser Bruch in der Ehe, die von jetzt an auseinanderläuft, die so gut angefangen hat, als Gott jetzt Bruch schenkt im Vers 21, 22, da lesen wir, die Kinder schießen sich in ihr. Dann lesen wir, und sie ging hin, den Herrn zu befragen, und Gott sprach zu ihr. Zuerst möchte ich erstmal positiv sehen. Wir sehen also, dass nicht nur der Isaak ein Beter war, sondern wir sehen auch, dass Rebekka ein ganz persönliches Verhältnis zum Herrn hatte und beten konnte. Und Gott antwortet. Wie viele Schwestern, wie viele Ehefrauen führen ein geistiges Leben aus zweiter Hand. Die meinen, für Sachen Frömmigkeit, Gebet und Bibelstudium ist der Mann zuständig. Ich habe zu kochen, die Kinder zu erziehen und zu putzen. Alles andere macht der Mann für mich. Wie viele Ehefrauen kenne ich, die nicht mehr beten können oder die vielleicht auch nie gelernt haben, um die Bibel zu studieren, weil sie glauben, dafür wäre der Mann zuständig. Und da ist die Rebekka hier auch ein schönes Vorbild, die führt ein selbstständiges Leben mit dem Herrn. Vielleicht darf ich die Schwestern unter uns hier, die verheiraten, auch einmal fragen, ob das so selbstverständlich auch über dein Leben ausgesagt werden kann, dass du eine Beterin bist. In unseren Freizeiten stelle ich hier und da den Mädchen, auch den Jungen, die Frage, hör mal, siehst du deine Mutter schon mal beten? Ich habe letztens einen Bruder gefragt, der bei uns in der Versammlung auch mit Verantwortung trägt. Der hat mir gesagt, dass er in den vergangenen 28 Jahren seines Lebens seine Mutter, die er vor 25 Jahren aus der Versammlung geht, nicht ein einziges Mal persönlich in der Bibel gelesen hat, gesehen hat und beten gesehen hat. Keine Erinnerung an eine Mutter, die beten kann und die betet. Und wie oft habe ich das gehört, dass junge Christen keine betenden Mitte haben, obwohl sie gläubig sind und auch mit in die Gemeinde gehen. Wir sehen also ein wunderschönes Vorbild. Auch der Bäcker führt ein selbstständiges Leben mit dem Herrn und sie bekommt die Antwort. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle einblenden, was wir in 1. Petrus 3 gelesen haben. Ihr Männer, wohnet bei ihnen nach Erkenntnis als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen ihnen Ehre gebend, als sie auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Gott konnte die Gebete von Isaak und Rebekka erhören. Ich glaube, weil Isaak, auch wenn das Neue Testament natürlich nicht kannte, das befolgt hat, was wir im 1. Petrus Kapitel 3 lesen. Wohnt bei ihnen nach Erkenntnis. Das heißt, wir sollten auch ein wenig Einblick haben in die Psyche, in das Gefühlsleben der Frau, als bei einem schwächeren Gefäß. Das habe ich oft gefragt, inwiefern schwächer? Sind sie unbedingt körperlich so viel schwächer wie die Männer? Ich war 6-mal bei unseren 7 Geburten dabei und wenn ich dann meine Frau da gesehen habe bei der Entbindung, dann kam ich mir nicht so stark vor und ich hätte nicht mit ihr tauschen wollen. Ich habe mich gefragt, wie kann das eine Frau austauschen? Ist eine Frau wirklich so ein schwächeres Gefäß? Ist sie seelisch wesentlich schwächer wie der Mann? Bei vielen ist es leicht zu, aber es sind viele Frauen, die psychisch stabiler sind wie die Männer. Aber ich denke, schwächer auf jeden Fall in der Position, in der Stellung vor Gott. Da ist es schwächer. Aber wir haben am ersten Tag, glaube ich, schon mal gedacht, wenn Gott Stärke gibt, wenn Gott Kraft gibt, dann immer nur mit dem Zweck, damit der Schwache getragen und gehoben wird. Und so haben wir diesen Grundsatz auch hier, bei dem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, ihnen Ehre geben. Wenn Gott uns als Männer in eine höhere Position gestellt hat, dann sollten wir die nicht benutzen, um dann auf unsere Frau hinunterzuschauen oder sie zu demütigen, sondern um ihr Ehre zu geben. Wie habe ich das lernen müssen? Und ich weiß nicht, ob ich das gelernt habe, meiner Frau oder allgemein den Töchtern Ehre zu geben. Und ich glaube, wenn wir auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der sich viel Not macht in den Familien und auch in den Versammlungen. Lernen wir jungen Brüder das. Ich kann mich gut entsinnen, als ich verlobt war und dann meine Braut irgendwann zum ersten Mal meine Eltern besuchen sollte, da hatte ich so eine verrückte Idee. Ich wollte auf keinen Fall den vielen Verlobten gleichen, die ich so in den Versammlungen sah, die so verknallt waren ineinander, für andere keinen Blick mehr hatten und sich dann nur noch abknoten und Händchen halten durch die Gegend marschierten. Nee, ich hatte mein Leben dem Herrn übergeben, von Ursula wusste ich das auch, wir wollten beide dem Herrn dienen. Wir hatten uns am Grab von Wilhelm Busch die Ringe getauscht und wir hatten uns da wirklich gegenseitig versprochen, wirklich den Herrn mehr zu lieben auseinander und wir wollten gemeinsam unser Leben für den Herrn einsetzen. Und als dann meine Braut zum ersten Mal einen Besuch zu machen sollte zu Hause, das, was ich da gemacht habe, ich habe mit meinen Jungen, die ich so gesammelt hatte, die ich auf der Jungen verkündigt hatte, habe ich Fußball gespielt. Und dann konnten meine Schwester und meine Braut vom Bahnhof abholen und nach Hause bringen. Und ich weiß nicht, ob ich die Gefühle meiner Braut beschreiben kann, aus dem Bahnhof, also nicht der Bräutigam stand, sondern die Schwestern, die sich erbarmten, um die arme Braut abzuholen und nach Hause zu führen, zur ersten Begegnung mit den zukünftigen Schwiegereltern. Ich dachte, das wäre besonders fromm, wenn man mit den Jungprozessen den Werk des Herrn, auch wenn es in Form von Fußball ist, und ich habe lernen müssen, der Frau Ehre zu geben. Ich weiß nicht, Brüder, geht es euch anders wie mir? Mir war das immer eine Tortur, meiner Frau mal Blumen zu schenken. Ich habe immer gedacht, sowas Unfassliches, Blumen. Einen Topf mitbringen oder so. Da habe ich immer Sinn für gehabt. Aber Blumen, die 3-4 Tage da stehen und dann verwelken, dann auch teuer sind. Also, wenn es nach mir gegangen hätte, ich hätte vielleicht mal eine Plastikblume gebracht. Und wahrscheinlich wäre das auch so ein Bild für meine Einstellung gewesen. Und vielleicht hätte meine Frau dann diese Plastikrose in Empfang genommen und hätte gesagt, ja, die gleicht wirklich unserer Ehe, Pflegeleid. Sieht nach außen schön aus, aber sie duftet nicht so ungefähr. Und ich muss das lernen, mit solchen Dingen, die ich überhaupt nicht verstehe, auch die meine Frau sehr, sehr wichtig sind, ihnen Ehre zu geben, sie vorangehen zu lassen, sie zu ehren mit solch einer Anerkennung. Ich habe lange Zeit, ich muss gestehen, bis vor einem Jahr nicht verstanden, wieso schreibt man in Briefen eigentlich, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe immer umgekehrt gemacht, ich habe gesagt, das geht doch nicht. Die Männer, die stehen doch über die Frau und das muss doch die richtige Reihenfolge haben. Nicht, dass ich über diesen Pferdchen nachgedacht habe, ihnen Ehre geben. Sogar in der Welt bemüht man sich, da einen gewissen Anstand zu zeigen, vorgehen zu lassen. Das sind die einfachen Dinge, worin wir uns bemühen sollten, unseren Frauen Ehre zu geben, ganz besonders auch in der Ehe. Wie viele Frauen, gläubige Frauen, haben mir in den letzten Jahren gesagt, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich sie ins Blick nehmen. Das Einzige, was mich noch am Leben hält, das sind meine Kinder. Mein Mann nicht mehr. Keine Liebe, keine Anerkennung, keine Ehre. Und wenn nie erzählt, in einem seiner Bücher, ich glaube, zur Ehre Gottes leben, von einer Ehefrau, die auf dem Sterbenbett liegt. Und dann kommt der Mann und ist am Heulen und ist am Ende und sagt, Mutter, was sollen wir machen, wenn du jetzt weggehst? Wenn du nicht mehr da bist, wie können wir ohne dich leben? Du hast nur treu für uns gesorgt. Ich weiß nicht mehr noch aus. Und dann sagt die Frau in ihrem letzten Zügen, mein lieber Mann, wenn du mir das ein paar Jahre eher gesagt hättest, dann würde ich hier nicht auf dem Sterbenbett liegen. Nie habe ich einmal in meiner Ehe gehört, dass du mich brauchst, dass ich nützlich bin. Und ich habe immer gedacht, ich werde dir nichts nütze und so liege ich hier und sie starb. Wie vielen Frauen mag ich ähnlich gehen. Und wie in vielen Ehen mögen die Gebete verhindert werden, weil wir das nicht lernen. Auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Dann kann man nicht gemeinsam beten, oft auch nicht persönlich beten und auf keinen Fall erhörlich beten, wenn wir das nicht lernen, ihnen die Ehre zu geben. Oft erschrecken wir auch Brüder, die verantwortlich in den Gemeinden dienen, gerade in diesem Punkt versagen. Und ich spreche mal ganz offen drüber, weil ich diese Not so vor Augen habe und ich denke, der Herr, dass es auf keinen von uns zutrifft. Und gerade oft Brüder, die zur Gesetzlichkeit neigen, die besonders fram und linientreu sind, ist man oft erschüttert, was sich dahinter verbergen kann. Ich weiß von einem Fall, ein Bruder, der vielen das Leben ein bisschen schwer gemacht hat, durch seine harte gesetzliche Haltung, der überall etwas auszusetzen hatte, wenn etwas nicht so ganz stimmte, Haare, Hosen und so weiter, ich hoffe nicht, drüber zu sprechen. Und wir haben jahrelang gedacht, irgendetwas stimmt bei diesem Bruder nicht. Dann hat Gott das offenbart und ich glaube, viele haben dafür gebetet. Wisst ihr, was da offenbart wurde? Am Sonntag kam seine Frau mit einem blauen Auge zur Versammlung. Sie blieb diesmal nicht zu Hause, und sonst die Stimme nicht. Sie hat nie darüber gesprochen. Aber auf einmal wussten alle in der Versammlung, was hier in dieser Ehe los war. Daraufhin hat dann der Bruder keine Versammlung mehr besucht. Er ist ausgestiegen. Er wurde einfach offenbar in das Licht gestellt. Ich habe nicht für möglich gehalten, dass auch gläubige Männer ihre Frauen schlagen. Und doch, in wie vielen Ehen passiert das? Ehen, wo Mann und Frau bekennen, den Herrn zu folgen. Ich denke, der Jesus, dass wir alle davor bewahrt bleiben und diese Lektionen früh in unseren jungen Jahren lernen, unsere Frauen zu lieben, sie zu ehren und mit ihnen gemeinsam zu beten. Ich finde das immer nicht schön, wie auch die Väter im Glauben uns das vorgelegt haben. Wir kennen alle so ein bisschen das Leben von Georg Müller. Stellen wir uns ein Wort, 2000 Kinder jeden Tag zu versorgen. Wie viel Arbeit, wie viel Verantwortung. Aber dieser Mann nahm sich täglich Zeit für seine Frau, weil er wusste, wie wichtig das ist, dass unsere Ehen intakt sind und das geistliche Leben der Frau auch gestärkt wird. Ich lese aus einer Biografie, wie er das machte. Nach dem Mittagessen widmete Georg Müller 20 oder auch mehr Minuten seiner Gattin. Er äußerte sich jetzt darüber folgendermaßen: Ich weiß, dass es für sie gut ist, wenn ihr immer tätiger Geist und ihre fortwährenden geschäftigen Hände für kurze Zeit ruhen. Dies kann aber nur erreicht werden, wenn sie ihren Gemahl bei sich hat. Stört euch jetzt nicht an der altmodischen Formulierung. Aus diesem Grund und auch, weil mir persönlich eine kurze Ausspannung wohltut, verbringe ich diese kostbaren Augenblicke in Gesellschaft meines lieben Weibes. In ihrem Zimmer sitzen wir dann für gewöhnlich nebeneinander, die Hände ineinander geschlungen, in lieblichen Gedankenaustausch. Oft auch ganz still, aber immer glücklich im Herrn. Wir haben nicht nur etliche glückliche Tage jedes Jahr oder einen glücklichen Monat alljährlich, nein, wir haben 12 glückliche Monate und das Jahr für Jahr. Der Biograf, der schreibt, was war wohl die Haupttriebfeder all dieses Glück? Beide waren ganz einig in Bezug auf ihren gemeinsamen Lebensweg, auch waren in ihrem Charakter keine großen Abstände zu überbrücken. Jeder Tag wurde mit Gebet begonnen und dem Dienst des himmlischen Meisters geweiht. Dass sich gemeinsame Zurückziehen erwies sich auch als eine Quelle der Wonne und des Segens und machte, um das eigene Wort zu gebrauchen, das große Geheimnis der Fortdauer nicht allein des irdischen Glücks, sondern auch der Liebe zueinander aus. Dieser Mann fand jeden Tag 20 Minuten nur für seine Frau, um mit ihr zusammen zu sein. Und das war eine Quelle der Kraft für beides. Für mich ein ganz, ganz großes Vorbild. Und ich wünsche mir, dass ich als Erster davon lerne. Wir kämen jetzt zu dem zweiten Abschnitt, Abvers 27. Und hier sehen wir, dass dieses Auseinanderleben nun schon einen gewissen Höhepunkt erfährt. Wir lesen, dass die beiden Männer heranwachsen. Esau wurde ein jachtkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter Mann, der bei den Zelten blieb. Und da kommt etwas Eigenartiges. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Hier finden wir also zum dritten Mal in der Bibel das Wort Liebe. Und hier ist die Liebe von einem Vater zu seinem Sohn, die aber bestimmt wird durch einen fleischlichen Genuss. Und das ist höchst interessant. Esau war ein Mann des Feldes, haben wir gelesen, ein jachtkundiger Mann, einer, der die Weite suchte. Und das entsprach seinem Charakter. Er war wild. Wir würden heute sagen, er liebte die Welt, die Freiheit, ihn hielt es nicht zu Hause im Zelt. Wir wissen alle, dass dieses Zelt ja für die Fremdenschaft steht, für das Unterwegssein. Ich gehe heim, da hielt es ihn nicht. Und dagegen der Jakob war ein Mann des Zeltes. Und vom Charakter her müsste man eigentlich sagen, wohin hätte es denn Isaak ziehen sollen? Eigentlich entsprach so der Jakob, dieser sanfte Mann, seinem Charakter. Aber hier lesen wir, dass Isaak den Esau liebte, weil Wildbret nach seinem Mund war. Das Eigenartige ist, dass wir nicht mehr lesen, dass seine Frau liebte. Wir finden ihn auch nicht mehr am Brunnen Beerlacher Eroi, sondern im fortgeschrittenen Alter, und er war hier mindestens 60 Jahre alt, vielleicht auch älter, da liebt er plötzlich Wildbret. Kann man so verstehen? Und wenn man sein eigenes Leben nicht ein bisschen kennen würde, und wenn man nicht mit offenen Augen durch die Versammlung gehen würde, dann könnte man es nicht glauben. Junge Männer, die mit großer Hingabe Gottes Wort studieren, bitter sind, je älter sie werden, sollte man meinen, umso verklärter wären sie, dass die Dinge dieser Welt sie in keiner Weise locken können. Und die fangen oft im Alter an, sich für Dinge zu interessieren, die sie in jungen Jahren verächtlich beiseite getan haben. Ist nicht so? Ein Bibelausleger sagt einmal, je älter, je kälter. Das ist eine furchtbare Wirklichkeit in unseren Versammlungen. Man sollte meinen, im Alter würde man, weil man enttäuscht ist vom Leben, weil man keine Illusionen mehr hat, weil man die Vergänglichkeit all der irdischen Dinge noch vor Augen hat, sich auf den Herrn konzentrieren, sich an ihn erfreuen, seinen ganzen Schatz, seinen Reichtum, wie wir gestern gelesen haben, in dem Herrn suchen. Aber wie oft geschieht es, dass plötzlich im Alter Männer, Brüder irgendein Hobby entdecken, plötzlich anfangen, Radieschen zu ziehen oder was weiß ich zu machen. Und das Schlimme ist hier, das Leben Isaak wird jetzt bestimmt von seinem Sohn. Das, was der Sohn liebte, überträgt sich hier auf den Vater. Er, der sonst einer war, der den Brunnen liebt, das Gebet liebte, er liebt jetzt etwas, was seinen Sohn kennzeichnet, Esau, Wildbret war nach seinem Munde. Und das ist leider auch eine Erfahrung der Bibel, wenn wir an David denken, wenn wir an Salomo denken, leider auch wenn wir an Samuel denken. Ich glaube, den einen Fehler in seinem Leben gemacht hat, hat er in seinem Alter gemacht, auf seine Söhne einsetzte zu Richtern in Israel. Da lesen wir nicht, dass er betet, weil er tut etwas unabhängig vom Herrn. Samuel ist zurechtgekommen, er hat diesen Fehler eingesehen. Und er erzählt aus seiner Kindheit und schildert das Haus der Eltern. Unser Haus hatte drei Räume. Der eine war das Territorium meiner Mutter, war Küche, Wohn- und Esszimmer zugleich. Auch enthielt er zwei große, hohe, luftige Betten mit Umhängen. Das zweite Zimmer am anderen Ende des Hauses war meines Vaters Werkstätte, in der fünf oder sechs Rumpfstühle standen, die fleißig in Bewegung waren und die Leute mit guter Ware versorgten. Eine dritte Stube, zwischen den beiden gelegen, war klein. Sie hatten nur Platz für ein Bett, einen kleinen Tisch und einen Stuhl. Ein schmales Fensterchen brachte nur wenig Licht. Dies war das Heiligtum der Hütte. Hierher sahen wir unseren Vater sich mehrmals täglich, gewöhnlich nach jeder Mahlzeit zurückziehen, würden in die Tür verriegeln. Wir Kinder errieten durch eine Art geistigen Instinkt, denn die Sache war zu heilig, um sie zu besprechen, dass unser Vater dort für uns betet, wie der hohe Priester im Allerheiligsten. Mitunter hörten wir den ernsten Ton der bewegten Stimme, die bat, als ob es unser Leben gelte, und wir lernten es nur auf den Zehen an den Zimmerchen vorüber zu schleichen, um nicht zu stören. Die übrigen Menschen wussten es wohl nicht, woher die Strahlen von Glück und Freundlichkeit, das liebevolle Lächeln in des Vaters Spiegel kamen. Wir wussten es. Es war der Widerschein der Nähe Gottes, in deren Bewusstsein er stets lebte. Und das fragt er nirgends. Weder in Tempeln, noch in Domen, auf den Höhen der Berge, noch in Tälern, kann ich hier die Nähe Gottes mehr empfinden, mehr sein direktes Wirken auf den Menschen führen, als in unserer erbärmlichen Hütte der Fall war. Und dann schreibt er aus der Erinnerung, wenn durch irgendeine undenkbare Katastrophe alles aus meiner Seele und meinem Gedächtnis hinweggeschwemmt würde, was sich auf Religion bezieht, so würden die Gedanken doch zu diesen Szenen der frühen Kindheit heimkehren, das Echo der Gebete und des Rufens hören und wieder Zweifel würden schwimmen mit den Worten, er ging mit Gott um. Warum dürfte ich es nicht auch tun? Welch eine Prägung hat dieser Vater seinem Sohn vermittelt, dadurch, dass er ein Beter war. Dass der Sohn sagen kann, wenn ich mal ganz tief falle, alles vergesse. Das Echo der Gebete meines Vaters könnte ich niemals vergessen. Die Frage würde von mir stehen, er ging mit Gott um. Warum könntest du es nicht auch tun? Ergreifend, als dann der kleine John mit 12, 13 Jahren aus dem Elternhaus geht, mein lieber Vater macht die ersten 6 Meilen des Weges mit mir, seine Ratschläge und Tränen, seine Reden über das Heilige bei dieser letzten Wanderung sind frisch in meinem Gedächtnis, als wäre es gestern gewesen. Noch immer werden meine Augen feucht, wenn ich dieser Stunden gedenke. Die letzte Zeit liegen wir verzweifelt nebeneinander. Mein Vater hat den Hut in seiner Hand, seine langen blonden Locken, die später sehr weiß wurden, hingen über seinen Schultern. Seine Lippen bewegten sich im stillen Gebet für mich und seine Augen waren voll Tränen. Am bestimmten Ort, wo wir uns trennen wollten, standen wir still. Er hielt meine Hand fest, blickte mir stumm in die Augen und sagte dann feierlich und liebevoll, Gott segne dich, mein Sohn. Deiner Väter Gott geleite dich und bewahre dich vor allem Übel. Unfähig, mehr zu sprechen, bewegten sich seine Lippen wieder in leisem Gebet. In Tränen umarmten sie einander und fielen. Ich lief so schnell ich konnte. Und als ich an einer Biegung des Weges mich umsah, stand der gute Vater noch, wo ich ihn verlassen hatte. Mein letztes Leben wohl im Zuwinken schritt ich um die Waldecke und war aus seinen Augen verschwunden. Aber mein Herz war zu voll. Ich konnte nicht weiter. Ich wendete mich vom Weg abseits und weinte. Da stand ich auf und stieg einen Baum, um aufzuspähen, ob er gegangen sei. In diesem Augenblick sah ich ihn das Gleiche auf dem Hügel tun und wo er lange dorthin blickte, wo er nicht wandern wusste. Beide sahen gleichzeitig uns auf dem Baum, um es noch einmal zu sehen. Dann stieg er herab und kehrte heim. Noch war sein Haupt unbedeckt. Noch, das wusste ich, betete er für sein Kind. Ich beobachtete den geliebten Vater durch Tränen, bis er mir verschwand. setze meinen Weg fort und gelobe mir wieder und wieder mit Gottes Hilfe ein Leben zu führen, das nie Unehre oder Trauer über solche Eltern, die Gott in mir geschenkt, bringen können. Das Bild meines Vaters, sein Rat, seine Gebete und Tränen, die Straße der Hügel, das Verschwinden der Gestalt mit unbedeckten Haupt sind oft lebendig von meinem Geist gewesen, wenn ich jetzt nach so vielen Jahrzehnten, wo ich sie schreibe. Besonders in meiner Jugend ist der betende Vater oft mein Schutzengel gewesen. Es ist nicht Selbstgerechtigkeit, sondern die tiefste Dankbarkeit, die mich hier zu bezeugen drängt, dass das Andenken an diese Stunde mich von den herrschenden Sünden fernhielt und mich bei allen Studien anspornte, damit ich gewiss seine Hoffnungen erfüllen und im christlichen Leben und Tun seinem leuchtenden Beispiel folgen könnte. Das ist unheimlich zu meinem Herzen, besonders wenn man Söhne hat, Kinder hat. Welches Bild haben die von mir? Welche Prägung bekommen die mit? Denke Gott uns durch die Väter, die vor Gott stehen, die Beter sind, die ihren Kindern das Beste mitgeben können, was man einem Kind mitgeben kann, die Erinnerung an einen betenden Vater, an eine betende Mutter. Ich denke, dass Isaak sich sicherlich hier und da auch mal Sorgen gemacht hat um Esau. Vielleicht hat er auch dann und wann mal eine Ermahnung ausgesprochen. Aber ich denke, alle Worte hatten absolut keine Kraft und auch keine Autorität, weil Esau ja um das dunkle Geheimnis seines Lebens wusste. Er liebte Wilfred. Lieben Eltern, nichts ist schlimmer, als wenn wir Autorität verlieren, dadurch, dass wir das nicht praktizieren, was wir von unseren Kindern verlangen. Ich habe mit manchen Jungs gesprochen, die gezwungen werden, die Bibel zu lesen, die mir gesagt haben, wenn ich 18 bin, dann schmeiß ich meine Bibel aus dem Fenster, dann werfe ich keinen Blick mehr hinein, dann sieht mich keiner mehr in der Versammlung. Warum? Weil der Vater und die Mutter von ihnen etwas verlangen, was sie selbst nicht tun. Wir haben nur dann Autorität, etwas zu gebieten und zu verbieten, wenn wir Vorbilder sind, gerade in diesen Bereichen. Welches Bild haben die Kinder von uns? Einer unserer Mitarbeiter fiel in Sünde, Hurerei, bekannte das. Ich sprach dann mit ihm und sagte, hör mal, in Hurerei fällt man nicht von heute auf morgen, das hat eine Vorgeschichte. Erzählen wir die mal. Dann hat er die erzählt. Wissen wir, wo die Vorgeschichte anfing? War 5-6 Jahre vorher, da waren die Eltern weg und der Junge nutzte die Gelegenheit, um das Schlafzimmer der Eltern ein bisschen aufzuräumen. Da zog er die Schublade seines Vaters, der Bett seines Vaters stand auf. Und was fand er da? Vom Stapel vorne hätte. Vater, dienender Bruder in der Versammlung. Der ist reingezogen. Und er sagte, diese Bilder, die er da gesehen hat, wird er nie vergessen. Und die führten letzten Endes dazu, dass er auf das Angebot eines Mädchens einging. Glaubt ihr, dass dieser Junge noch Achtung für seinen Vater hatte? Die beiden haben nie darüber gesprochen. Aber er wusste um das dunkle Geheimnis seines Vaters. Keine Autorität mehr. Wir lieben, können unsere Kinder in unser Privatleben hineinsehen. Und wenn sie dann noch Achtung vor uns haben, ich glaube, dass es auch unheimlich wichtig ist, dass wir als Väter und Mütter uns Zeit nehmen für unsere Kinder. Und ich glaube, das sehen wir auch vor zwei Gefahren. Das sehe ich wenigstens so. Viele Eltern empfinden ihre Verantwortung sehr tief und kümmern sich dann nur noch um die Familie, um die Kinder und versäumen darüber das Werk des Herrn. Oder aber man hat das Werk des Herrn so vor Augen, dass man keine Zeit mehr für die Kinder hat. Ich denke, wir brauchen da auch eine gewisse Ausgeglichenheit. Haben wir mit unseren Kindern, mit unseren Jungs und unseren Mädchen gemeinsame Erlebnisse auch? Ich denke an Dolph Klassen, den Direktor von der Bibelschule Brake. Der war mir eigentlich darin ein Vorbild. Auch ein Mann, der sehr viele Aufgaben hat. Aber er hat sich entschlossen, ich glaube vor 2 Jahren im Sommer, mit seinen Söhnen nach Kanada zu fahren, um da 4 Wochen, hat sich dann ein Pferd gemietet jeweils und sind dann durch die Prärie geritten und haben zusammen da in Holzhütten gewohnt, Feuer gemacht und was nicht alles. Und ich denke, dass in diesen 4 Wochen ein Verhältnis entstanden ist von Vater zu Sohn. Und wie wichtig ist das, dass wir gemeinsame Erlebnisse haben. Ich habe daraus gelernt und mich entschlossen, vor 3 Jahren jeweils im Jahr eine Woche nur mit meinen Töchtern in Urlaub zu fahren und eine Woche nur mit meinen Söhnen in Urlaub zu fahren, damit wir einfach mal miteinander Zeit haben. In diesem Jahr hatten wir uns dann in Holland schon so eine kleine Yacht gemietet, sind durch die Kanäle gefahren, haben da viel Spaß erlebt und was nicht alles. Ein Jahr davor waren wir mal an der See und wir haben dann Sachen gemacht. Ihr würdet wahrscheinlich wenig Achtung vor mir haben, wenn ich das auch erzählen würde. Schlammflachen dergleichen mehr. Aber das sind Dinge, gemeinsame Erlebnisse, die man macht, die die Kinder nicht vergessen. Und ich halte das für so wichtig, dass besonders die Brüder, die in Verantwortung stehen in den Gemeinden, ihre Söhne, ihre Töchter nicht vergessen und ein ganz persönliches Verhältnis zu ihnen wirklich pflegen. Sicherlich sollen die Eltern, die Kinder nicht der Mittelpunkt unseres Lebens sein. Das soll der Herr sein und bleiben. Aber dass wir doch unsere Verantwortung da erkennen und auch wahrnehmen. Welche Erziehungsziele haben wir mit unseren Eltern? Isaac hatte offensichtlich keine mehr. Sein Leben war bestimmt vom Wildbrett. Irdische, weltliche Dinge, die sein Leben ausfüllten. Welche Erziehungsziele haben wir mit unseren Kindern? Diesen sehr schönen Büchlein hier Hassen nach Wind, Erziehungsziele christlicher Eltern, das schreibt McDonald's, welche Eltern zeigen ihren Kindern die Arbeit für den Herrn als erstrebenswerten Weg für ihr Leben? Wie viele Väter ermuntern ihre Söhne dazu, all die sozialen Annehmlichkeiten in den Weg zu treiben, jeden Komfort aufzugeben und dem Missionsbefehl zu gehorchen? Wie viele Mütter wünschen sich für ihre Töchter ein Leben des Dienstes und des Opfers für Christus? Im Grunde sind wir in unseren Lebensanschauungen weltlich geworden und folglich gebären wir Kinder für den Bürgerengel. Wir erziehen eine Generation, die ihre besten Talente für ein großes Unternehmen hergeben wird, aber nicht für Christus. Wir werden für Geld tun, was sie für den Meister nicht tun. Dieses nette Beispiel, das er dann bringt, im Gespräch. Wie geht es deinem Sohn Peter? Kommt er voran? Ja, danke, er macht wirklich gute Fortschritte. Was macht er so? Na, er ist Vizepräsident der Abteilung für Büroklammern bei der Firma Nutzlos und Co. Und was macht sein geistlicher Wandel? Ach, darüber kann ich nicht so viel sagen. Er hat für die Sache des Herrn nicht so viel Zeit, wie er es gerne hätte. Genau das ist nämlich. Er tut ganz schön was für dieses Leben, aber eben nicht so viel für das Künftige, wie das Leben, das wirklich zählt. Achten wir uns darauf, dass unsere Kinder geistliche Lebensziele erstreben. Wie schön, dass der Jim Elliot einen Vater hatte, der sich darüber wirklich den Kopf zerbrochen hat. Jim Elliot bekam in seiner Studienzeit einen Brief von seinem Vater. Und darin schrieb der Vater, ich finde die Stille gerade nicht, doch Vater, Jim, schrieb sein Vater, ich bin besorgt über jede Sache und jeden Menschen, der dich auf deinem Weg zu den ewigen Gütern und an einem gänzlich gottgeweihten Leben hindern könnte. Das war die Sorge eines Vaters für seinen Sohn. Gibt es irgendeine Sache, die dich mehr interessiert als den Herrn? Oder gibt es eine Person, die Gewalt über dich bekommen könnte, die dich an einem gänzlich gottgeweihten Leben hindern könnte? Sind wir solche Väter und solche Mütter, die dieses Anliegen teilen? Das Ende von dieser Geschichte mit Esau ist typisch. Er kommt vom Feld, er war matt. Er sieht, dass Jakob ein Gericht gemacht hat und er sagt, lass mich doch essen von dem Roten da. Wörtlich steht er, lass mich doch flingen, mit anderen Worten, lass mich doch fressen. Ein Mann, der von seiner Lust beherrscht war, der nur an das Essen dachte, sich nicht beherrschen konnte. Und der Jakob, der sieht die Situation, setzt sie richtig ein. Er tut ja als einer, der den Segen haben will, der im Grunde das Gute will, das Geistliche will, etwas Teuflisches. Er nutzt die Schwäche seines Bruders und sagt, verkauf mir heute dein Erstgeburtsrecht, jetzt in dieser Sekunde. Das ist etwas, was der Teufel immer wieder getan hat, auch im Leben des Herrn. Als er gehungert hatte, der Herr, dann nimmt er ihn schließlich mit auf den Berg und zeigt ihm, lesen wir, in einem Augenblick die ganze Herrlichkeit dieser Welt. Und sagt dann, schau zu meinen Füßen, bete mich an, alles wird dir gehören. Und bei dem Herrn sieht er da nicht auf ein gutes Echo. Aber wie viele andere Männer der Bibel kennen wir? Ein Herodes, der auch in solch eine Situation kam, wo seine Sinne benebelt waren, die Luft über ihn Macht gewann, die Tochter Herodias getanzt hatte, der dies leichten Versprechen abgab, die Tochter zu ihrer Mutter geht und die Mutter natürlich nur einen Wunsch hat. Wenn du dir etwas wünschen darfst, dann ist die Hälfte des Königreichs, wenn man den Kopf des Täufers, desjenigen, der mich so verletzt hat, indem er mir die Wahrheit sagte. Und dann kommt dieses Mädchen, das zu Herodes und sagt, ich will, dass du mir sofort den Kopf des Täufers bringst. Dieser Mann, gefangen durch sein Wort, kann nicht anders, muss dann in den Kopf, in den Kopf des Täufers bringen, des Mannes, der die Wahrheit gesagt hatte, den er schätzte, den er oft gehört hatte. Er tat vieles, wenn er Predigen hörte, aber doch um einer Frau willen enthauptete. Wie gehen wir mit diesen Noten in unserem Leben um? Und dann sagt der Esau, siehe, ich bin hin zu sterben, wozu mir dann das Erstgeburtsrecht, können wir das verstehen? Er denkt an den Tod und vergisst das Erstgeburtsrecht. Der Gedanke an den Tod hätte ihn aufmerksam machen sollen, gerade auf das Erstgeburtsrecht. Dann schwört er, er verkauft sein Erstgeburtsrecht, er aß und trank, stand auf und ging davon. So verachtete Esau sein Erstgeburtsrecht. Das unterstreicht die Bibel. Auf diese Art und Weise stand auf und ging davon. Der Spatz in der Hand war ein wichtiger als die Taube auf dem Dach. Ihr Lieben, ich fürchte, das tat er, weil er einen Vater hatte, der Wilfred geistlichen Dingen vorzog. Und hier zieht ein Linsengericht den Erstgeburtsrecht vor. Er wählte die Gegenwart und er verzerrte die Zukunft. Möge Jesus uns davor bewahren. Ich möchte schließen mit einer ziemlich ergreifenden Szene, die McDonald's diesen Häschen schildert. Vor einigen Jahrzehnten saß ein Vater in seinem Arbeitszimmer, als er an der Tür klopfte. Wer ist da? Fragte er. Ich bin Ed. Kann ich mit dir sprechen, Papa? Komm rein, Ed. Ed kam herein, setzte sich hin. Nach einigen einleitenden Worten sagte er, Papa, ich habe mich entschlossen, meine juristische Ausbildung abzubrechen, weil mir der Herr gezeigt hat, dass er mich in der Mission haben will. Der Vater sagte, komm, wir wollen darüber beten. Dort auf ihren Knien befahl der Vater seinen Sohn Gott und dem Wort seiner Gnade an. Dieser Vater war Dr. McCulley. Sein Sohn Ed ging nach Ecuador und ließ mit dem Elliot sein Leben am Ufer des Coral-Reißflusses erschlagen von den Wilna-Uka-Indianern. Wenn Dr. McCulley diese Geschichte erzählte, schließt er oft hinzu, wie froh bin ich heute, dass ich nicht ein Wort sagte, um Ed zu entmutigen oder zu hindern, als er mir von seiner Berufung und Mission erzählte. Was geben wir unseren Kindern mit? Und der Jesus uns allen helfen, dem Wort Gottes gehorsam zu sein, auch in diesen Lebensbereichen, und möchten uns alle anspornen, durch ein gottgeweihtes Leben zu leben und unseren Kindern ein Vorbild zu werden. Vielleicht geht es noch einen Sinn. Thank you.